Das Thema lautet heute unsere Erlösung und seine Folgen. Weil einfach bloß Erlösung, ohne dass es irgendwelche Folgen, Auswirkungen hat, ist so eine Arschkarte, oder? Aber jetzt müssen wir uns mal zurückbegeben, ganz an den Anfang. In 1. Mose 1,31 heißt es hier, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Nicht bloß gut, sondern sehr gut war das, was der Herr geschaffen hat. Und er hat geschaffen durch sein Wort und es wurde so, wie er es gesagt hatte. Und der Herr war zufrieden und er freute sich an seinem Werk, an seiner Schöpfung, an seinen Menschen. Und die ganze Schöpfung und alles war in bester Ordnung und in Harmonie. Da gab es nichts Böses, da gab es keine Sünde, da gab es keinen Tod. Die Trennung zwischen Himmel und Erde war auch noch nicht. Alles war super. Das kann unser Verstand eigentlich nicht ganz begreifen, weil wir das gar nicht so gewohnt sind, wie das ist oder wie das wäre, wenn alles so super wäre. Aber das wird eines Tages wieder sein. Da können wir uns schon drauf freuen. Aber gut, wir haben ja schon die Erlösung in der Tasche. Gott hat damals Bäume im Paradies gepflanzt und sie waren begehrenswert anzusehen, gut zur Nahrung. Und da war der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und er machte auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann sagte er zu den Menschen, von jedem Baum dürft ihr essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du davon isst, an dem Tag musst du sterben. 1. Mose Kapitel 2, könnt ihr das nachlesen. Also alles war gut und super, nur ein Gebot gab es. Ein einziges. Nicht von diesem Baum zu essen, der die Erkenntnis von Gut und Bösen gibt. Und er sagte ihm auch, was passiert, wenn er dieses Gebot bricht. Und er hatte die freie Wahl, weil Gott den Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Er hatte die freie Wahl, von diesem Baum zu essen oder auch nicht. Gott selbst hat einen freien Willen und weil er ja den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat, hat auch der Mensch einen freien Willen und ist nicht eine Marionette Gottes. Und das hat der Satan schamlos ausgenützt. Er hat die Eva verführt und damit auch dann den Adam, dass sie essen von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und haben damit gesündigt. Die Schlange, heißt es hier weiter im Kapitel 3, war listiger als alle Tiere des Feldes. Sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also die listige Schlange, der Satan, und so ist er heute immer noch, kommt oft mit Fragen, mit verdrehten Fragen, ein bisschen so ähnlich als das, die Wahrheit, aber so ungefähr, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Aber Gott hat gesagt, von dem einen dürfen sie nicht essen. Und der hat es umgedreht und hat gesagt, dürft ihr doch gar nichts essen. Das ist doch furchtbar so ungefähr. Und die Schlange sagte, keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr von dem Baum isst. Keineswegs. Da hat dir da eine dicke Lüge untergejubelt. Passiert doch nichts, wenn du sündigst. Das, was Gott da gesagt hat, das stimmt ja gar nicht. Das sind die Zweifel und Lügen, die der Satan den Menschen immer wieder einflüstert. An dem, dieser Geschichte, können wir so dieses Muster erkennen, wie das abläuft. Und dann sagt er ihnen noch, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Dann hat er ihnen sozusagen noch was untergejubelt, wie super dass das dann ist, wenn ihr esst und wenn ihr dann, ihr werdet sogar sein wie Gott. Super, oder? Sind jetzt nicht die physischen Augen gemeint, weil die haben ja vorher schon gesehen, dass die Bäume da stehen. Also die waren nicht blind. Aber dass sie mehr erkennen, in dem Sinn eben Gutes und Böses. Vorher konnten sie Böses nicht kennen und es war alles gut. Aber durch dieses Essen von diesem Baum konnten sie praktisch gesagt das Gute sehen und auch das Böse. Und sie konnten sich wiederum entscheiden, tue ich Gutes oder tue ich Böses. Dann sah die Frau, die Eva, dass der Baum gut zur Speise war. Da heißt es hier, eine Lust für die Augen. Ja, über die Schiene der Augen kommt oft der Satan. Eine Lust für die Augen. Und der Baum ist begehrenswert und er gibt Einsicht, sagt es hier. Und dann nahm sie von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ihre Augen wurden aufgetan, sie konnten auch was Schlechtes entdecken und sie haben die Herrlichkeit verloren. Sie waren ja vorher mit der Herrlichkeit Gottes umkleidet und somit waren sie nicht nackt. Aber jetzt haben sie gemerkt, hey, wir sind nackt, da wird es kalt, unangenehm. Deshalb haben sie sich da erst einmal Feigenblätter zusammengesteckt für ein Gewand. Der Herr hat ihnen ja später sogar Felle gemacht als Gewänder. Aber sie erkannten plötzlich, dass sie nackt waren, weil die Herrlichkeit Gottes von ihnen gewichen ist. Das Wort, das Gott sagte, wenn du isst, musst du sterben, ist eingetroffen. Ja, sie sind nicht körperlich gestorben, aber geistlich sind sie gestorben. Die Herrlichkeit Gottes war weg. Damit waren sie dem Tod ausgeliefert. Und der körperliche Tod war dann nur noch eine Folge des geistlichen Todes, weil sie eben abgeschnitten waren von der Herrlichkeit Gottes. Und dann kam Gott und ging spazieren in der Kühle des Tages, heißt es, und die Menschen versteckten sich. Sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, heißt es. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und der Adam sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Da sprach der Herr, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Jetzt kommt wieder das Typische, wie der Mensch seitdem ist. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir vom Baum und ich aß. Schuldzuweisung. Ich kann nichts dafür, die Eva hat mir die Frucht gegeben von dem Baum. Schuldzuweisung. Also Ausreden suchen. Und Eva hat es genauso gemacht. Da sagte der Herr zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange, die hat mich getäuscht. Darum habe ich gegessen. Also wieder Schuldzuweisung. Aber sicher, die Schlange war schuld, aber trotzdem hätte sie nicht essen müssen. Sie hat sich eben einlullen lassen mit Lügen, mit Zweifel, mit Anzweifeln des Wortes Gottes. Und ja, so funktioniert dieses Muster, wie der Satan, wie die Sünde den Menschen täuscht und verführt, um Böses zu tun. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, war diese Aussage der Schlange Satans, und so macht das immer wieder, er zweifelt das Wort Gottes an. Auch heutzutage, wenn dich ein Zweifel erreicht, dann kommt er meistens so ein bisschen verdreht. Sollte Gott das wirklich gesagt haben oder hat er nicht so gesagt oder stimmt es überhaupt, was Gott da gesagt hat, was dieses alte Buch da schreibt? Das sind so die Maschen des Satans. Und Lügen dann noch dazu und dann kommt noch die Lust der Augen dazu. Er bietet ihnen dann noch irgendwas ganz Tolles an und wie super das wäre. Und so laufen diese ganzen Verführungen ab. Hier sehen wir eben ein Musterbeispiel. Aber diese Sache damals hatte schlimme Folgen für die ganze Erde, für die Menschheit und für die Erde. Der Fluch kam auf die Menschen und auf die Erde damit, weil ja der Mensch die Autorität über die Erde hatte, von Gott eingesetzt war über die ganze Erde. Und durch diesen Sündenfall hat er diese Autorität dummerweise an den Satan übertragen. Das ist der Grund für den ganzen Scheiß, der heute auf der Erde passiert, weil das Böse plötzlich Einzug genommen hat, weil Satans Herrschaft plötzlich angetreten ist, über die Erde zu herrschen, um zu zerstören, um zu verdrehen, um kaputt zu machen einfach. Dann kam Gott und sagte, aufgrund der Sünde werden bestimmte Dinge jetzt einfach sein. Zum Beispiel sagte er zur Frau, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Also das Kinderkriegen Es ist nicht mehr ganz so leicht gegangen wie vorher. Es waren Schmerzen einfach da. Und der Mann herrscht über die Frau. Unterdrückung kam letztendlich auch in die Welt. Und der Adam, so hat er auch gegessen, da sagte der Herr zu ihm, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dich sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Ja, es war nicht mehr rosig für die Menschen, für Adam. Er hat Mühsal bekommen, Dornen und Disteln, nicht mehr nur gutes Kraut. Und er musste im Schweiße seines Angesichts arbeiten, um sein Brot zu essen. Und hier sagt er, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Weil Gott den Menschen aus dem Staub der Erde gebildet hat. Und wenn du nachschaust, aus was der Mensch, der Körper besteht, dann sind es 99% Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und ein bisschen Stickstoff. Und dann ist noch ein Rest über für ein paar andere Elemente, aber alles irdische Elemente, irdische Atome, Moleküle. Also deshalb aus Staub bist du, aus Erde bist du, aus irdischen Materialien bist du geschaffen. Und wenn du stirbst, wirst du auch wieder so zerfallen, wie das die ursprünglichen Stoffe einfach waren. Wir sehen, es ist Erlösung notwendig. Der Mensch war jetzt in einer Problemsituation. Er hatte plötzlich Schmerzen, er schämte sich, weil er nackt war, er hatte Angst, er wurde unterdrückt. Mit Mühsal hat er seine Arbeit tun müssen, Dornen und Disteln haben ihm das Leben schwer gemacht. Er musste schwitzen und schuften. Es gab Ausreden, Schuldzuweisungen und auch der Tod ist eingetreten. Gleich nachher gab es diesen berühmten Brudermord, wo Kain seinen Bruder Abel erschlug. Da sehen wir, es ist wirklich ein grober Sündenfall passiert. Nicht nur ein bisschen, war ja nicht so schlimm. Nein, es ist eine Katastrophe gewesen. Eine richtige Katastrophe war das. Und diese Sünde, dieser Sündenfall hatte eben gravierende Folgen für die Menschen und nicht nur für Adam und Eva, sondern für alle, die nach ihnen folgen, die von ihnen abstammen. Das hat sich weiter vererbt. Dieses Problem ist über die Generationen hin bestehen geblieben. Wenn man die Geschichte mal ein bisschen so grob anschaut, was alles war auf dieser Erde, an Problemen, an Kriegen, an Naturkatastrophen und Krankheiten, es ist echt zum Haare raufen. Warum? Weil die Herrlichkeit von ihnen gewichen ist, weil die Beziehung zu Gott nicht mehr relevant war. Sie war massiv gestört und der Mensch konnte plötzlich auch Böses tun. Und das sehen wir heute noch immer. Der Mensch ist fähig, furchtbare Dinge zu tun, furchtbare Waffen zu entwickeln, um die anderen damit kalt zu machen, umzubringen, um sein Ego emporzuhalten, seine Meinung hochzuhalten und so weiter. Gott hat nämlich dann auch noch die Menschen aus dem Paradies vertrieben und einen Engel zur Wache aufgestellt, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen, als Sünder letztendlich, dann wäre es ganz schlecht gewesen. So war es dann zumindest so, dass sie dann sterben mussten oder wieder von der Erde weggetan wurden. Er sagt hier, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Das wollte Gott nicht. Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Also Gott trieb den Menschen aus dem Paradies und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also nichts mehr mit ewigem Leben. Adam und Eva hatten ja eigentlich eh ewiges Leben. Sie waren ja nicht unter den Tod versklavt. Erst als sie sündigten, kam der Tod in ihr Leben. Ja, wenn wir jetzt einmal überlegen, dass der Sündenfall so viel schlechte Dinge hervorgebracht hat, so viel Übel, so viel Leid, dann muss man doch auch auf die Idee kommen, dass auch die Sündlosigkeit, unsere Gerechtigkeit in Christus Jesus auch Folgen hat, oder? Aber eben gute Folgen. So wie die Sünde schlechte Folgen hat, so muss zwangsläufig die Sündlosigkeit, die Gerechtigkeit gute Folgen haben. Das ist meiner Meinung nach eine ganz logische Schlussfolgerung. Die Sünde zieht den Fluch nach sich und die Gerechtigkeit, die zieht den Segen nach sich. Es kann gar nicht anders sein, weil Gott liebt uns Menschen und er will, dass wir gesegnet sind und nicht unter diesem Fluch leiden. Er denkt nicht so, ja, da steht ja Mühsal und Schmerzen und alles Mögliche, ach schade, denke mal um und erkenne, dass ja Jesus uns die Erlösung gebracht hat von diesen Dingen. Und Gott hat uns eben aufgrund dieses Dilemmas diese Möglichkeit gegeben, gerecht und sündlos zu werden. Nicht durch Gesetz und durch Werke, sondern eben durch ein Erlösungswerk. Und wenn diese Erlösung Frucht bringt, dann ist es Segen und nicht Fluch. Und dann können wir uns an den Segnungen erfreuen. Ein Sünder ist getrennt vom Liebes- und Segenstrom Gottes, aber ein Gerechter ist verbunden mit dem Liebes- und Segenstrom Gottes. Das war das Ziel, deshalb hat Gott Jesus gebracht, in diese Welt hineingesandt, um für uns Menschen Erlösung von diesem Grundproblem, das im Paradies da seinen Lauf genommen hat, zu erlösen. Wir können jetzt wieder gerecht und sündlos werden, wenn wir Jesus als unseren Retter und Erlöser annehmen und bekennen. Das Angebot hat uns Gott gegeben, uns allen Menschen eigentlich, durch dieses Evangelium. Und wir können eben sündlos gerecht werden, ohne unser eigenes Zutun. Nur, dass wir das annehmen und akzeptieren, was Jesus da für uns getan hat oder was eigentlich Gott selbst für uns durch Jesus getan hat. Gott hat es ja initiiert, das Ganze. Und weil wir dadurch in diesen Stand der Gerechtigkeit kommen, können auch die Segnungen wieder auf uns zukommen. Die können uns wieder erreichen. Der Liebesstrom Gottes fließt wieder zu uns. Das müssen wir einfach so sehen und uns nicht in die Position Adams begeben. Oh, Mühsal, Fluch, aber wir sind ja alle Sünder. Das hört man so oft von Christen. Das ist eine dicke Lüge, dann wäre ja Jesus umsonst ans Kreuz gegangen. Er wurde ja zur Sünde. Und obendrein haben wir durch Jesus auch wieder Zugang zum Baum des Lebens, weil Jesus ist ja letztendlich der Baum des Lebens. Durch ihn haben wir wieder ewiges Leben. Das ist das Schöne noch dazu. Also denkt nicht so, ah, irgendwann ist es zu Ende. Okay, irdisch, körperlich mag es noch stimmen, außer es kommt vorher der Tag, wo unsere Leiber verwandelt werden. Aber für uns ist ja nie zu Ende. Es ist ja nicht so, wir sterben und dann ist alles aus. So denken zwar viele, aber das ist eine dicke Lüge. Wenn wir sterben, dann ziehen wir bloß um. Wir siedeln um, hat der Österreicher sagen, werden wir umsiedeln. Ja, wir ziehen um von dieser eigentlich ja, gefallenen Ebene, sündigen Ebene dieser Welt, in die höhere Ebene der Herrlichkeit Gottes. Wir haben ja das ewige Leben. Das ist ja die tolle Hoffnung, die wir Christen haben. Die Ungläubigen haben diese Hoffnung nicht. Okay, die Moslems haben die Hoffnung, die kriegen so und so viele Jungfrauen zur Verfügung gestellt oder was. Ich weiß es, ich bin da nicht so gut informiert über die Lehrmeinungen bei den Moslems. Aber wir gehen in die Herrlichkeit des Herrn und wir feiern mit ihm ein Hochzeitsmahl, ein Fest, weil wir sind zu seinen geliebten Söhnen und Töchtern geworden durch die Wiedergeburt, weil er uns durch sein Wort, durch das Evangelium praktisch gesagt, gezeugt hat und wiedergeboren, ja, als Söhne und Töchter Gottes. Das Neue Testament oder vor allen Dingen die Briefe des Paulus sind vorrangig, die sagen uns sehr oft, das Gleiche, aber immer wieder ein bisschen in einer anderen Facette. Und wenn wir das so lesen, muss eigentlich dein Herz, dein Geist innen muss hüpfen und springen, wenn du das. Wenn ich jetzt einmal vorlese, Römer 8, 31 bis 33. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Also Gott ist für uns. Und das können wir sehen, weil er da seinen eigenen Sohn nicht geschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Und deshalb schenkt er uns auch all die Segnungen. Und wer soll gegen uns Anklage erheben? Wenn das Gesetz dich anklagt oder irgendein religiöser Mensch mit irgendeinem Gebot oder der Satan oder egal wer oder was, wer soll gegen dich Anklage erheben und sagen, du bist aber ein armer Sünder? Er sagt hier, Gott ist es, der rechtfertigt. Und Gott hat uns einfach, weil wir an dieses Opfer von Jesus glauben, gerechtfertigt. Und wenn Gott einen Glaubenden rechtfertigt, dann ist er auch gerechtfertigt. Dann gibt es kein Rütteln und Schütteln mehr, das ist fest, dann ist es eine hundertprozentige Tatsache. Wenn Gott sagt zu dir, dass du gerecht bist, dann bist du es auch. Okay, da machen wir einen dicken Punkt oder Ausrufezeichen dahinter. Ja, Gott sagt, du, weil du geglaubt hast, du bist jetzt gerecht, tadellos, sündlos, vollkommen gemacht, wegen Jesus und seinem Opfer. Dann ist es eine dicke Aussage, dann ist es auch fix. Da gibt es nichts mehr zu wackeln dran. Das steht einfach hundertprozentig in aller Ewigkeit fest. Epheser 2,8, der Paulus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Diese Aussage bekräftigt jetzt den Römerbrief. Aus Gnade sind wir errettet. Warum? Weil wir glauben. Nicht aus uns. Nicht, weil wir so super toll waren und irgendwas geleistet hätten. Nein, Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk ist es. Wir hätten es nicht verdient gehabt. Wir wären alle von Adam weg durch die Bank, alle als Sünder in die ewige Verdammnis gegangen. Da gäbe es auch nichts dran zu rütteln. Es wäre ganz hundertprozentig gerecht, weil jeder diese Sünde von Adam in sich trägt. Und weil der Mensch ein Sünder ist, deshalb sündigt er, ja. Nicht umgekehrt, sage ich oft, nicht weil er sündigt, deshalb ist er ein Sünder. Aber Gott hat seine Gnade erwiesen, unseren Glauben akzeptiert und er hat uns dieses Geschenk der Gerechtigkeit einfach geschenkt. Und geschenkt ist geschenkt. Und wenn du mal ein Geschenk empfangen hast, dann hast du es, dann wärst du ja dumm, wenn du das wieder zurückschickst, oder? Römer 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ja wieder dieselbe Aussage. Wir sind durch Glauben gerechtfertigt worden und deshalb haben wir Frieden, weil die Sünde nicht mehr da ist. Dieser Streitpunkt ist weg. Jetzt haben wir Frieden mit Gott und deshalb kann er auch deine Gebete hören und er kann deine Gebete erhören. Wenn du ihn etwas bittest, wird er es dir geben, weil Frieden ist, weil nicht mehr Zank zwischen dir und Gott ist. Und nicht mehr, er da oben und ich da unten, der arme Sünder, vielleicht habe ich doch irgendwas falsch gemacht, vielleicht straft er mich und pipapo. Nee, weg mit diesem Gedankengang. Frieden ist gemacht durch Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz. Wir Glaubenden, wir sind mit Gott versöhnt. Deshalb haben wir Frieden mit Gott. Ja, versöhnt ist das Wort, sagt es so schön, weil da Sohn drinsteckt. Also versöhnt durch den Sohn. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Noch ein Vers, Philipper 3,9. Ja, Philipper 3,9. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also da wieder der Paulus, das ist nicht meine Gerechtigkeit, obwohl der Paulus als Pharisäer vielleicht sogar 99% des Gesetzes eingehalten hat, aber er achtet das für Dreck, sagt er an anderer Bibelstelle. Es ist nicht seine Gerechtigkeit aus Gesetz, sondern die aus Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Immer wieder Und es ist so wichtig. Ich denke mir oft, wenn man andere Prediger ein bisschen anhört im Internet, was lesen die, wenn sie Bibel lesen? Oder lesen die überhaupt, oder lesen sie nur im Alten Testament, oder was lesen die? Das steht so oft drin. Und das ist das A und O des Evangeliums, das Wichtigste, und kaum einer predigt es. Aber ich möchte nicht schlecht reden, es gibt auch immer wieder und vor allem immer mehr Leute, die diese Gerechtigkeit aus Glauben wieder hervorkramen und wieder vorn hinstellen und predigen. Und das bin ich froh drüber. Und manch anderer wird es vielleicht in der nächsten Zeit auch wieder entdecken und wieder hervorholen und merken, hey, um das geht's doch. Nicht um das Gesetz oder um Gebote und um alle möglichen Dinge. Das ist das A und O. Römer 3,21, wieder so ein Vers. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, jetzt aber im neuen Bund, jetzt wo der alte Bund zu Ende geht und der neue anfängt, ja, diese Übergangszeit damals, in der Paulus lebte, jetzt aber ist es ohne Gesetz. Halleluja, also wenn dir jemand sagt, ja, aber wir müssen ja die 10 Gebote noch halten. Nein, ohne Gesetz ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ja, das Gesetz und die Propheten bezeugen das, die haben schon darauf hingewiesen, aber jetzt, ab Jesus, seinem Tod, seiner Auferstehung, ist die Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz zu erlangen, durch Glauben. Im neuen Bund geht es eben ohne Gebot und ohne Gesetz. Das ist für mich eine super Botschaft, das macht frei, das nimmt dir den Druck weg. Du musst es bloß ganz fest intus haben. Wenn der Druck kommt und wenn der Satan auch wieder mit solchen Fangfragen kommt, wie er bei Eva gekommen ist, und kann das denn sein? Die 10 Gebote, die sind doch gut, da müssen wir doch auch, und pipapo, es ist doch Gottes Wort und so weiter. Da muss das bei dir sitzen, dass er dich nicht wieder rumdreht und du wieder anfängst, aufgrund des Gesetzes zu leben oder versuchen, Gott zu gefallen. Das wird nicht klappen. Aber ich kann dir garantieren, und wahrscheinlich weiß es jeder von euch, dass der Satan das immer wieder probiert. Ja, und manche meinen dann, der Sabbat wäre wieder wichtig, und dann wird erst einmal noch diskutiert, ist jetzt dann der Sabbat der Samstag oder ist er der Sonntag? Weder noch, das geht jetzt ohne Gebot und ohne Gesetz. Ja, oder mit dem Thema messianische Juden, ja, die machen dann auch beides, das Gesetz und Jesus. Aber das funktioniert einfach nicht, das beißt sich. Das funktioniert nicht. Wenn ein Jude sich zu Jesus bekehrt, dann muss er den Sprung vom Gesetz wegschaffen und zu Jesus. Das ist meine persönliche Meinung, weil alles beides zusammen, da kommt unweigerlicher Konflikt zustande. Gut, ja, und eben, man merkt es ja immer wieder, Christen kommen, wenn sie beten zu Gott, wie ein Sünder kommt. Mit Schuldgefühlen, mit Sündenbewusstsein, ob er mich überhaupt liebt, ob er mein Gebet überhaupt hört oder er hört. Und sie tun erst einmal wieder Buße über Dinge, wo sie eh schon 20 Mal in Vergebung gebeten haben. Dann beten wir halt noch einmal. Da ist ja null Glaube, wenn du um Vergebung bittest, dann musst du auch glauben, dass der Herr dir vergibt, weil sein Blut ja ausgereicht hat für deine Sünde. Es ist Unglaube. Sie schauen nicht auf das Erlösungswerk, auf das Blut, sondern sie schauen alle immer auf das, was sie vielleicht gerade falsch gemacht haben, gesündigt haben, und erst einmal in dieser Haltung zu Gott. Und das funktioniert nicht. Das macht die Tür zur Gebetserhörung zu, das versperrt den Weg, diese Haltung. Und dann wird es aber auch noch als biblisch verkauft, aufgrund der Bibelstelle Lukas 18, ab Vers 10. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe und so weiter. Der Zöllner aber, er stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. So war dessen Gebet. Und so sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also da müssen wir dieses Gleichnis oder diese Geschichte schon aus der richtigen Sicht anschauen, weil es waren ja beide Sünder. Beide waren unter dem Gesetz. Der eine hat halt gemeint, weil er das Gesetz so toll hält, ist er kein Sünder. Und der andere, der war nicht so toll, der wusste, dass er ein Sünder war. Und er hat um Gnade gebeten. Und dieser ging gerechtfertigt hinab. Er hat durch diese Bitte um Gnade Rechtfertigung bekommen. Er hat Sündenvergebung bekommen. Der Pharisäer hat nicht um Gnade gebetet. Der Pharisäer hat bloß versucht, mit seinen Werken zu punkten, um sein Gebet zur Erhörung zu bringen. Das müssen wir einfach erkennen. Also beide waren Sünder. Der eine ein selbstgerechter Religiöser und der andere eben tatsächlich ein Lümmel, ein Lackel. Aber der Zöllner, er war bußbereit. Er hat Gnade erwartet von Gott. Er hat um Gnade gebeten. Er wusste, mit seinen Werken kommt er nicht weiter. Da bringt er keine Punkte zusammen. Aber das ist ein Gebet des Sünders zur Bekehrung. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er zu Gott kommt, wenn er zu Jesus kommt und bittet um Gnade und um Sündenvergebung, dann ist das eine super Sache. Dann wird ihm vergeben und er geht als Gerechter nach Hause sozusagen. Der andere, der mit seinen Werken punkten will, der geht nicht als Gerechter nach Hause. Der hat vielleicht ein besseres Gefühl, weil er jetzt so toll gebetet hat und fühlt sich ein bisschen religiös stolz, aber keine Rechtfertigung, nichts. So klappt es einfach nicht. Da ist der Himmel verschlossen und bei dem Zöllner, bei dem Sünder, der bußbereit war, da hat sich der Himmel geöffnet und Gnade hat ihn sofort erreicht. Er ging auch sofort gerecht nach Hause. Aber dabei bleibt es auch. Ja, das können viele nicht sehen, dass man einmal gerecht auch gerecht bleibt. Sicherlich kannst du sündigen, du kannst Böses tun und da ist auch, so wie man es nennt, Buße notwendig oder Veränderung, sage ich immer lieber, Veränderung notwendig. Das ist dann ein Folgeprozess. Aber nicht dauernd zu Gott kommen an der Art eines Sünders, obwohl du schon lange diese Rechtfertigung von Gott geschenkt bekommen hast. Wie ich es ja vorher schon gelesen habe. Gnadengabe, Geschenk, Erlösung einfach. Wir haben mit Jesus den Platz getauscht am Kreuz. Normal hätten wir hin müssen, diesen Tod erleiden wegen unserem Sünderdaseins. Aber Jesus wurde für uns zur Sünde und hat uns da seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit uns angezogen, uns geschenkt. Und das ist das große Erlösungswerk. Und ich finde, das ist die beste Lösung, die sich Gott da einfallen hat lassen. Was bedeutet nun dieses Wort Erlösung? Ich möchte behaupten, es bedeutet von etwas losgelöst, losgemacht, befreit oder herausgenommen. Ja, wenn du dir vorstellst, jemand ist im Kerker, im Block eingeschlagen, an Ketten gefesselt, und er kommt da heraus, dann ist er herausgelöst, dann ist er losgelöst, dann ist er herausgenommen aus dem Kerker, dann ist er freigekauft und er ist nicht mehr daran gebunden. Er ist nicht mehr angebunden, er ist frei und ein Erlöster ist auch nicht mehr ein Sklave. In unserem Fall, unserem Thema ist er nicht mehr Sklave der Sünde und des Fluches, weil ja, ein Erlöser gekommen ist und hat uns losgemacht, losgelöst, frei gemacht, herausgenommen aus diesem Zustand des Sünderdaseins, des Bösen und so weiter. Der Rucksack, habe ich letztes Mal gesagt, der Rucksack der Sünde ist von uns genommen. Wir sind erlöst von diesem Rucksack. Der Rucksack der Sünde ist bleischwer, macht uns das Leben hart, bringt uns nur Schwierigkeiten. Aber der ist weg. Darum Erlösung. Man muss sagen, so wertvoll ist unsere Erlösung. Ja, Jesus hat uns erlöst Er hat die Schuld von uns weggenommen. Wir sind nicht mehr schuldig. Ja? Und wenn ein Mensch vor Gericht kommt und es wird festgestellt, dass er unschuldig ist, dann wird er freigesprochen. Und genau das ist unser Zustand als Christ. Wir sind unschuldig. Wir wären schuldig, aber einer ist gekommen und gesagt, ich bin schuldig. Ja, und hat die Schuld auf sich genommen. Zu Unrecht eigentlich, weil Jesus war ja nicht schuld. Aber er hat die Schuld und die Strafe, den Fluch wegen unserer Sünde, wie heißt es im Jesaja, wegen unserer Missetat auf sich genommen. Und somit sind wir auch erlöst von der Mühsal, die Gott Adam angekündigt hat. Wir sind erlöst von Armut, von Mangel, von Schmerzen, Krankheiten, Gebrechen. Wir sind erlöst, herausgenommen aus der Hand Satans, aus der geistlichen Finsternis und so weiter. Wir sind auch erlöst vom Gesetz des Mose und dessen Fluch. Für uns ist der Himmel wieder offen. Für uns ist der Himmel aufgemacht. Wir haben wieder Zugang zum Thron der Gnade. Wir sind nicht mehr von Gott und seiner Herrlichkeit getrennt. Ja, so wie es von Adam her dann war. Das müssen wir erst einmal wieder sehen, so dass man das auch dann wieder im Glauben so annehmen kann. Sicherlich wirst du jetzt sagen, ja, es klingt jetzt alles ganz toll, aber Schmerzen, Krankheiten, Gebrechen und so weiter, ja, schau dich doch mal um. Ja, aber dann bist du auf der Ebene des Schauens und nicht auf der Ebene des Glaubens. Und wir wollen aber von der Ebene des Schauens, der Sinne, weg, immer weiter weg von dem, dass uns nicht mehr das, unser Denken, unser Handeln bestimmt, sondern der Glaube, was tatsächlich die Wahrheit ist. Und so wird auch diese Wahrheit immer mehr Realität in unserem Leben. Dann wird die Herrlichkeit Gottes, die er uns wieder gegeben hat durch den Heiligen Geist, sich auch immer mehr manifestieren in unserem Leben. Also, Zusammenfassung, wir sind durch Jesus erlöst von den Auswirkungen und Folgen des Sündenfalls. Und das ist die Wahrheit. Und da müssen wir wissen, dass das die Wahrheit ist und anfangen, es auch zu glauben, zu bekennen und unseren Lebensstil dementsprechend anzupassen. Vor allem dann, wenn vor Augen Schwierigkeiten sind, wenn Dinge in deinem Leben sind, die dich momentan bedrängen, wo du denkst, oh ja, jetzt habe ich wieder ein Riesenproblem, wo ist denn jetzt meine Erlösung? Dann gilt es. Und die Wahrheit zu bekennen. Doch, ich bin erlöst und ich habe Gnade. Und die Gnade ist größer als dieses große Problem. Und wenn das Problem riesengroß ist, dann ist die Gnade Gottes noch riesengroßer. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz grammatisch richtig, aber sie ist riesengroßer. Sie ist immer größer als das Problem. Nur, der Satan möchte uns immer vom Gegenteil überzeugen. Er ist noch immer derselbe, wie der durch die Schlange sprach und Eva mit seiner schlauen Frage da in den Bann gezogen hat und zur Sünde verführte. Der Satan möchte uns immer auf der Ebene der Sinne halten, auf der irdischen Ebene. Schau dahin, spürst du das, was hat der gesagt und überhaupt dieses und jenes. Das macht uns Probleme. Er weiß schon, wie er es machen muss, um uns auf der Ebene der Sinne zu halten. Aber unser Bekenntnis muss die Ebene des Geistes erreichen. Du musst bekennen, ich bin erlöst, von dem und dem und dieser Sache. Und ich habe Gottes Gnade empfangen und ich bin ein Gerechter, ein Heiliger, ein Tadelloser. Ja, durch das Blut Jesu. Du musst bekennen, im Glauben, Jesus hat mich erlöst von Sünde, vom Gesetz, von ja, was halt einfach dich bedrängt. Und diese echten Glaubensbekenntnisse schaffen auch Realitäten. Du wirst merken, das Problem zerbröselt. Es löst sich wieder auf, weil dein Glaube und dein Bekenntnis den Heiligen Geist freisetzt und ihn zum Wirken bringt. Du machst nicht Bekenntnisse, tausendmal das Gleiche, um jetzt Gott zu überreden, um Gott zu beeindrucken, sondern das wäre ja fast wie plappern wie die Heiden, die meinen, dass sie wegen ihrer vielen Worte erhört werden, hat Jesus in Matthäus 6,7 mal gesagt. Nein, das ist nicht das Gleiche. Wenn wir Glaubensbekenntnisse machen, dann schreiben wir erstens die Wahrheit in unser Herz, ja, und wir geben unserem Glauben einen Ausdruck, weil ohne ein Werk ist der Glaube tot. Und obendrein setzt du mit diesen Glaubensbekenntnissen das Schwert des Geistes in Aktion. Ja, ergreif das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort, sagt uns Epheser 6. Damit schlägst du dem Satan mit Gottes Wort K.O. und treibst ihn in die Flucht, so wie es auch Jesus getan hatte, als der Satan ihn in der Wüste verführt hatte. Oder ja, zumindest hat er ihn attackiert. Und er sagte ihm immer, was geschrieben steht. Und dann kam der Satan und hat auch eine Schriftstelle angeführt. Aber er hat sie ihm falsch herum ausgelegt. Und Jesus sagte ihm, was wirklich die Wahrheit ist. Und dann musste er zurückweichen von Jesus. Er hat es nicht geschafft, Jesus zu verführen. Und wenn wir die Schrift kennen und wenn der Satan mit einer Lüge antanzt und ihm die Wahrheit entgegenhalten, ja, mit unserem Mund, mit unserer Zunge, unserem Glauben, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als wieder zu verschwinden, weil er feststellen muss, ja, die Christen, die kann ich jetzt nicht mehr rumdrehen. Die wissen plötzlich alles. Was ist denn jetzt los? Da kriegt ja fast der Satan die Panik. Ja, natürlich die Christen immer gleich anspringen und sagen, ja, genau, du hast ja recht, lieber Satan. Dann freut er sich natürlich. Also, oberstes Glaubensbekenntnis. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ja, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Kannst du nachlesen im Epheser und auch im Kolosser. Erlösung ist Errettung. Ja, uneingeschränkt Errettung. Ja, du kannst Rettung sagen, du kannst errettet sagen. Du bist oder ich bin errettet von dieser und jener Sache. Entwickle da ein Bewusstsein über diese Erlösung, von diesem Losgemachtsein. Du brauchst dich nicht wieder in Handschellen begeben. Der Herr hat dich freigemacht, losgekauft, herausgenommen aus diesem Zustand des Sünderdaseins, aus dem Fluch, den er Adam und Eva angekündigt hat. Also höre immer wieder diese Worte. Der Glaube kommt vom Hören, sagt uns Römer 10, 17. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Urtext eigentlich sagt, der Glaube kommt von immer wieder Hören, von immer wiederkehrenden Hören des Wortes. Und ich glaube, dass das richtig ist. Weil man muss es immer wieder hören, bis es sich richtig fest verankert in unserem Denken, in unserem Herzen. Weil der Mensch dummerweise ein bisschen vergessliches Tier ist, oder? Also immer wieder diese Wahrheiten hören, drüber nachdenken, aussprechen, bis es sich so dermaßen verwurzelt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als dies zu glauben. Dann hat der Satan mit dir einen schweren Stand. Nimm deine Erlösung an. Nimm die Wahrheiten des neuen Bundes an. Du hast nicht mehr ein Sünden- oder Sünderbewusstsein, weil dieses Sündenbewusstsein ist Gift für deinen Glauben. Und es ist auch Gift für deine Beziehung zu deinem himmlischen Papa. Ein Sünder oder einer, der sich als Sünder sieht, der hat es immer schwer, zu Gott zu kommen. Weil einfach da der Chip für die Tür nicht passt. Ja, da ist der Chip kaputt, da geht es nicht durch, da kommst du nicht ran an den Gnadenthron. Aber als ein Gerechter, im Glauben gerechtfertigt ist, der kommt und die Tür geht schon auf. Hallo Papa, hier bin ich. Und Gott ist wirklich dein Papa und Jesus ist wirklich dein Freund. Halt es ganz fest, wenn du betest, richte dein Gottesbild ein bisschen zurecht. Es gibt Leute, die sind halt, nennen sich Christ, weil sie traditionell einer christlichen Religion zugehörig sind und üben sie vielleicht sogar auch ein bisschen aus oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber so richtig, wirklich an Jesus als persönlichen Erlöser glauben sie eigentlich nicht. Und so einer wird dann wahrscheinlich, wenn er mal stirbt, sein blaues Wunder erleben. Für solche Leute möchte ich diese Erlösung nicht garantieren. Man muss diese Erlösung schon wirklich mit Hand und Fuß, mit Nägeln festmachen. Jawohl, ich glaube an Jesus. Nicht, ich probiere mal das mit Jesus. Ja, oder bei denen, die dann sogar noch die Maria als sogenannte Gottesmutter noch als Mittler dazwischen schalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Glaube bei Gott angerechnet wird. Wenn du zum Arzt gehst, dann gehst du auch zum Arzt und nicht zu seiner Mama, oder? Also du musst zu Jesus gehen weil er kann dich retten und erlösen. Und da gibt es keinen anderen, der es kann. Auch nicht die Mama von Jesus. Ja, und Gott selbst, der Schöpfer allen, der hat keine Mama. Der ist der Anfang und das Ende. Ja, und Jesus hat auch bloß eine Mama hier auf der Erde. Ansonsten nicht, weil er ist das A und das O. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Ja, und bei der Schöpfung war Jesus schon mit dabei. Weil durch ihn heißt es, und für ihn ist alles gemacht, was geschaffen wurde. Halleluja. Da brauchen wir nicht eine Mutter dazwischen irgendwo. Das ist wieder so ein Schlich des Teufels. Da hat er die Millionen Leute um den Finger gewickelt und verarscht. Richtig verarscht. Und wenn du das so siehst, in die ganzen Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte, was da so abgeht, oh, Wahnsinn. Gut, aber wir haben Jesus als unseren Retter und Erlöser angenommen und deshalb haben wir Gnade bekommen und deshalb sind wir auch errettet und erlöst. Aber es steckt noch mehr drin als nur das, dass wir dann in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Das ist natürlich eh das Wichtigste, aber es ist auch für diese Zeit etwas da, was wir von dieser Erlösung haben können und sollen. Und da muss unser Glaube schon auch hin ausgerichtet werden. Satanische Mächte wollen uns nicht mehr ausreden. Das ewige Leben können sie uns nicht mehr nehmen. Das ist fix, das ist durch die Wiedergeburt einfach festgemacht. Aber diese Segnungen, die wir jetzt schon haben können oder könnten, die wollen die satanischen Mächte uns abspenstig machen. Petrus schreibt zum Beispiel in 1. Petrus 5, 8 und 9, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ja, ein brüllender Löwe brüllt seine Lügen lautstark in unseren Kopf hinein, in unsere Gedankenwelt, in unsere Umstände. Der ist so gemein. Da ist er Weltmeister in diesen Dingen. Aber er sagt uns klipp und klar, Petrus, dass wir dem widerstehen sollen. Ja, damit er uns nicht verschlingen kann mit seinen Lügen. Wenn du das Lügengestrüpp verschlungen wirst, dann hängst du fest. Ja, dann musst du die Wahrheit kennen und diese laut gebrüllten Lügen enttarnen. Durch den Glauben an die Wahrheit standhaft widerstehen. Durch den Glauben an die Erlösung. Durch Glauben an die Gnade Gottes. Durch Glauben an das, dass Jesus der Herr ist in deinem Leben. Jesus ist Herr deines Lebens und deshalb kannst du auch immer wieder Befreiung erfahren, wenn der Satan dich vielleicht einmal eingewickelt hat mit seinem Zeug und du rufst Jesus an, dann wird Jesus dich wieder rausholen. Oder denkst du, dann sagt Jesus, ja, bist ja selber schuld, hast nicht aufgepasst, hast dich einwickeln lassen. Jetzt kann er dir auch nicht mehr helfen. Nein, so ist er nicht. Er wird immer wieder, wenn der Name angerufen wird, wird er immer wieder kommen und dich herausreißen aus diesen Fängen, aus diesem Gestrüpp, aus den Lügen Satans. Aber wie gesagt, der Satan versucht halt einfach, uns diese Wahrheiten auszureden, dass wir es entweder nicht wissen oder dass wir es nicht glauben oder man macht uns Probleme, dass wir auf die sichtbaren Dinge schauen und uns Sorgen machen und so weiter. Aber das ist der Fakt ist, dass wir aus Satans Machtbereich herausgenommen wurden und ins Reich Gottes hineinversetzt. Und das ist wieder so eine Wahrheit, die wir proklamieren müssen, möchte ich fast sagen müssen. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt uns Kolosser 1, 13. Also hat uns, nicht wird uns, hat uns errettet. Erlösung gehört uns bereits. Manche können es einfach nicht verstehen, weil sie immer auf das Sichtbare schauen, nicht auf die Wahrheiten des Evangeliums. Und da wird ihnen auch nicht der Segen zuteil, weil erst muss der Glaube an die Wahrheit kommen, damit das im Natürlichen dann der Segen sich offenbart. Und das ist ja nicht verkehrt darum denken. Wir haben uns von der Finsternis zum Licht bekehrt. Das sagt uns die Apostelgeschichte, dass Paulus den Auftrag bekommen hat, zu den Nationen zu gehen, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben geheiligt sind. Das ist schon wieder so ein Vers, der alles bestätigt. Sie bekehren sich von der Finsternis zum Licht, sprich von der Macht Satans zu Gott. Ja, Satan ist Finsternis, Gott ist Licht. Sie bekommen Vergebung ihrer Sünden, sie werden gerechtfertigt und sie bekommen ihr Erbe, den Segen, weil sie durch den Glauben an Jesus geheiligt sind. Wunderbare Aussagen. Vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum Licht, von Satan zu Gott. Der Geist in dir jubelt, wenn er sowas hört. Wenn du das liest, wenn du darüber nachdenkst, wird dein Geist in dir Freudensprünge machen. Und du wirst es merken, deine Seele wird angesteckt von dieser Freude in deinem Geist. Der Verstand mag vielleicht vorher mal ein bisschen sich querstellen und Probleme machen. Vor allem der religiös gespickte Verstand, da muss er eben einfach sich unterordnen, muss umprogrammiert werden. Dann wird selbst dein Verstand irgendwann anfangen zu jubeln über diese Aussagen, wenn es liest und wenn es hört. Erlösung ist uns gegeben. Gut, der Leib wird erst noch erlöst von seinem irdischen Zustand, aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Da gäbe es noch einige Schriftstellen, aber das wird jetzt sonst zu lang. Ich höre jetzt dann auf, sonst sprengen wir den Rahmen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir als die Geretteten, als die Freigemachten, als die Erlösten den Segen empfangen haben, wie Epheser 1,3 und sagt, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und das ist das Schöne. Das ist auch so ein Vers, den man sich unbedingt einbläuen sollte und ihn auch aussprechen. Vor allem dann, wenn du merkst, hey, irgendwas läuft nicht ganz so toll, ich bräuchte mal wieder einen Segen in dieser oder jener Sache. Dass du dann das in die Erinnerung holst und aussprichst und den Herrn auch dann daran erinnerst, damit das von oben herab überfließt in deine Situation hinein. Der Herr hat ja schon ein Ja und ein Amen für die ganzen Verheißungen gegeben, sagt 2. Korinther 1,20. Er hat uns den Segen Abrahams bereits geschenkt. Wir wurden beschenkt, haben wir das letzte Mal gehört. Reich beschenkt. Und unsere Geschenke soll man kennen. Und so werden diese Geschenke dann auch in unser Leben hineinfließen, von oben herab. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter, heißt es im Jakobusbrief. Gut, die Bibel ist voll mit Verheißungen, mit Geschenken, mit Dingen, die uns, den Gerechten, gehören. Und wir müssen das wissen, dass wir nicht mehr in diesem Sünderzustand sind, dass uns der Fluch, der über Adam und Eva ausgesprochen wurde, nicht mehr gehört. Aber wir haben wieder Zugang zum Baum des Lebens durch Jesus. Wir haben wieder die Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist. Und umso mehr wir das erkennen und umsetzen, umso mehr wird es auch in unserem Leben sichtbar werden. Gut, jetzt haben wir natürlich wieder einen Grund für den Lobpreis. Das ist das Beste, was wir dem Herrn geben können, ist Lobpreis. Lobpreis und Dank, Anbetung.